Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Dass die Natur in Deutschland unter Druck steht, ist kein Geheimnis. Genaue Daten dazu gibt es alle 6 Jahre von der Bundesregierung. Die neueste Ausgabe wurde heute präsentiert, gleich unser erstes Thema. Wir reden dann mit Werner Schnappauf, dem Chef des Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung, über Auswege aus der Corona-Krise und die Rolle der Nachhaltigkeit dabei. Wir beschäftigen uns mit der Dürre in der Ukraine und mit Alternativen zu Großschlachtereien. Im Verbrauchertipp geht es dann um Versicherungen gegen Risiken im Internet. Die Luft ist deutlich sauberer geworden durch Corona, vermutlich vor allem, weil der Straßenverkehr weniger geworden ist. Für ganz Europa hat ein Forschungszentrum kürzlich einen Rückgang der Stickoxidbelastung um 40% und der Feinstaubbelastung um 10% ermittelt. Die Natur insgesamt reagiert vermutlich nicht ganz so schnell auf aktuelle Entwicklungen. Über den Zustand der Natur hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze heute Morgen zusammen mit Beate Jessel, der Chefin des Bundesamtes für Naturschutz, einen Bericht vorgelegt. Klaus Remme in Berlin. Wie geht es der Natur?
Ein gemischtes Bild, so hieß es heute. Svenja Schulze und Beate Jessel, Sie haben das gerade gesagt, haben diesen Bericht vorgestellt. Und ja, das ist kein Bericht, den man sozusagen quartalsweise vorlegt. Dafür sind die Entwicklungen einfach zu zeitraubend. Alle 6 Jahre wird dieser, wie sie sagte heute, Datenschatz gehoben durch viele auch ehrenamtliche Beobachtungen. Und sie kleidete es dennoch sehr aktuell ein. Sie sagte nämlich, Naturschutz ist Gesundheitsschutz. Sie sprach gar beim Naturschutz von einer Art Impfstoff gegen die Pandemie und hofft, dass, so hat sie es zumindest beobachtet, das gewachsene Interesse an der Natur auch nach dieser Krise anhält. Ihr Fazit, und ich schaue hier auf einen 40-Seiten-Bericht, der sehr, sehr detailliert ist. Also da geht es um die unterschiedlichsten Landschaftsarten. Es geht um Tiere wie die Mopsfledermaus oder es geht um den hellen Wiesenkopf, Ameisenbläuling, ein Schmetterling, für den es keine guten Nachrichten gibt. Ihr Fazit von Svenja Schulze lautet so.
Auf Grün steht die Naturschutzampel für 25% der Arten. Bei 30% ist der Zustand unzureichend, also gelb. Und bei weiteren 33% ist er schlecht. Da steht die Ampel auf Rot. Und bei den Lebensräumen sieht es eben sehr ähnlich aus.
Und sie machte dann auch relativ schnell klar, wer der Treiber der negativen Entwicklung ist. Es ist, und das ist sicher keine Überraschung für viele, die intensive Landwirtschaft.
Greifen wir eine Tierklasse heraus. Wie haben sich denn die Lebensbedingungen für Vögel entwickelt?
Ja, zu Recht herausgegriffen. Die Vögel stehen im Mittelpunkt dieses Berichts. So habe ich den Eindruck, die Feldlerche ziert den Bericht in Bild auf dem Titelblatt. Hier ist Svenja Schulze.
Ein Drittel der Brutvogelarten wächst im Bestand, ein anderes Drittel schrumpft. Gravierende Bestandseinbrüche gibt es zudem bei den Vogelarten der Agrarlandschaft. Wir haben heute nur noch ein Zehntel der Rebhühner und Kiebitze, die wir noch vor 25 Jahren hatten. Ein Zehntel. Und auch bei der Feldlerche, die Sie ja hier auf dem Bericht vorne auf dem Cover sehen, gibt es dramatische Einbußen.
Sucht man nach Lichtblicken, Herr Ehring, dann vielleicht die Tatsache, dass die Zahl der Vögel in den Wäldern und in den Städten gewachsen ist.
Studien haben in den vergangenen Jahren einen dramatischen Rückgang der Insektenpopulationen belegt. Was sagt denn der Bericht dazu?
Ja, die Ergebnisse dieser Studie, insbesondere der Krefelder Studie, die Sie da möglicherweise gerade angesprochen haben, und den Daten, die aktuell gezeigt wurden, die greifen wirkungsvoll ineinander, so sagte es heute Beate Jessel, die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz.
Nur gut ein Fünftel der bewerteten Insektenarten weist einen guten Zustand auf. 70% der Bewertungen sind ungünstig bis schlecht.
Das ruft nach Handlung und so sieht es auch die Umweltministerin. Das Insektenschutzgesetz ist in Arbeit. Sie sagte, es wird noch und soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Mit ganz klaren Zusagen war sie da vorsichtig, auch mit Bezug auf die Corona-Krise, weil doch die Abläufe im Bundestag schwer abschätzbar seien.
Das soll in diesem Jahr alles noch verabschiedet werden. Das heißt, wir wollen das so schnell wie möglich an den Bundestag auch geben. Und das Insektenschutzgesetz soll verschiedene Gesetzesänderungen bündeln. Wir wollen damit vor allen Dingen die Liste der geschützten Biotope erweitern. Es wird Maßnahmen gegen die Lichtverschmutzung geben. Wir wollen die Landschaftsplanung stärken. Wir haben noch die Fragen des Wasserhaushaltsgesetzes.
Also da ist viel in Arbeit, Herr Ehring.
Der Wald steht auch durch die Erwärmung, durch die Dürre der letzten Jahre unter Druck. Spiegelt sich das in dem Bericht auch wieder?
Nein, noch nicht. Wobei das nicht heißt, dass es dem Wald gut geht. Das liegt schlicht daran, dass wirklich der Löwenanteil der Daten bis zum Jahr 2018 erhoben wurde. Das heißt, wir werden die Folgen der letzten Dürresommer wahrscheinlich in den späteren Berichten sehen. Dennoch, dem Wald geht es nicht gut, so Beate Jessel.
Zum einen, der Großteil unserer Buchenwald-Lebensräume, Buchenwälder würden ja großräumig in Deutschland die natürliche Vegetation darstellen. Die befinden sich sogar in einem guten Zustand. Dasselbe gilt für die Schlucht- und die Hangmischwälder. Aber schlecht geht es den Wäldern auf feuchten Sonderstandorten, den Auwäldern zum Beispiel, den Moorwäldern. Und schlecht geht es den Eichen- und Eichenmischwäldern. Das sind aber sehr spezielle Waldformen, die häufig durch eine bestimmte historische Nutzung aus der Vergangenheit heraus entstanden sind und durch ganz bestimmte Pflege- und Managementmaßnahmen erhalten werden müssen.
Beate Jessel war das, die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz.
Die Lage der Natur in der Zusammenfassung durch Klaus Remme. Herzlichen Dank nach Berlin. Die Krise ist heftig und ohne Voranmeldung. Eine Dreiviertelmillion Unternehmen hat für mehr als 10 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Auch die Zahl der Arbeitslosen beginnt zu steigen. In Deutschland wie in den meisten Teilen der Welt wird die Wirtschaft Corona-bedingt in diesem Jahr einen Einbruch erleben, wie wir ihn Jahrzehnte nicht erlebt haben. Doch schon diskutiert man über Auswege aus der Krise und da hat sich auch der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung zu Wort gemeldet. Raus aus der Corona-Krise im Zeichen der Nachhaltigkeit ist der Titel der Stellungnahme. Und mit dem Vorsitzenden des Nachhaltigkeitsrates, Werner Schnappauf, bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Schnappauf.
Grüße Sie.
Herr Schnappauf, die Arbeitsplätze gehen verloren. Warum sollen wir da Nachhaltigkeit ausgerechnet in den Mittelpunkt stellen?
Nun, das Leitbild der Nachhaltigkeit beinhaltet all das, was jetzt in der Krise und nach der Krise, raus aus der Krise gefragt ist. Bessere Vorsorge, erhöhte Resilienz, eine gute Zukunftsentwicklung, dass wir Wirtschaft, Umwelt und Soziales, das sind die drei Säulen der Nachhaltigkeit, dass wir die bestmöglich ausbalancieren. Und deshalb haben wir in der Stellungnahme auch ganz deutlich in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt gilt es, den Wegweiser der Nachhaltigkeit aufzustellen, damit wir raus aus der Krise in die richtige Umlaufbahn kommen. Denn wir haben im Grunde nur einen Schuss frei. Die Ausgaben sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch der Europäischen Union raus aus der Krise zu finden, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen, den Wohlstand des Landes zu mehren. Das kann nur einmal gelingen. Wenn wir jetzt also auf alte Technologien, auf alte Konzepte setzen, dann ist die Chance vertan. Und deshalb ist unser entscheidendes Petitum, die Krise sich zur Chance zu machen, nämlich wirtschaftlichen Wiederaufschwung zu verbinden mit Umweltschutz, mit Klimaschutz, mit Ressourcenschutzzielen, dass wir also in die richtige Umlaufbahn kommen und Ökologie und Ökonomie so ausbalancieren, dass wir bestmöglich zukunftsfähig sind.
Wenn es konkret wird, sieht es aber doch für viele Menschen anders aus. Ich will da mal ein Beispiel rausgreifen. Viele Menschen fahren jetzt mit dem Auto zur Arbeit anstatt mit Bus und Bahn, weil da weniger Infektionsrisiken zu befürchten sind. Wie passt das dann mit Ihrem allgemeinen Nachhaltigkeitsansatz zusammen?
Und ich denke, wir haben in der Krise gesehen, dass unsere Bürger sehr klug, sehr bedacht mitgemacht haben. Wir haben ja viel weniger Restriktionen seitens der Politik gehabt als in anderen Ländern mit totalen Shutdowns. Und trotzdem hat das Krisenmanagement sich erfolgreich erwiesen. Deshalb sollten wir jetzt auch die kurzfristigen Reaktionen unserer Bürger im Sinne des Infektionsschutzes etc. nicht überbewerten. Nachhaltigkeit heißt, dass wir nicht kurzfristig denken, sondern langfristig. Und da gilt es, langfristig den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten. Das wird in Ballungsräumen anders sein als in den ländlichen Räumen. Das heißt also auch die Mobilität, das einzelne Fahrzeug, das Auto umweltverträglich zu machen mit Elektromobilität, mit im Lkw-Verkehr Wasserstoff. Das heißt also, dass wir nicht die Mobilität verdammen, auch nicht die individuelle Mobilität, sondern dass wir durch Innovationen, durch neue Technologien Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit verbinden.
Was heißt das denn für die aktuelle Diskussion über Kaufprämien für Autos?
Der Nachhaltigkeitsrat hat sich nicht in diese aktuelle Diskussion konkret hineinbegeben, hat allerdings deutlich gemacht, dass kein frisches Geld für alte Themen ausgegeben werden sollte. Das heißt also ganz konkret umgesetzt, wenn jetzt Konjunkturprogramme anstehen, und da ist sicher die Automobilindustrie, die Stahlindustrie als für Deutschland, für unsere Wirtschaftsstruktur besonders relevante Branchen wichtig, dass Innovationen gefördert werden, dass wir damit auch in der Zukunftsentwicklung weiter am Weltmarkt eine führende Rolle spielen und frisches Geld auch für innovative Konzepte zur Verfügung stellen.
Wie sehen Sie denn die Erfolgsaussichten? Glauben Sie, dass sie gehört werden?
Wir hatten gestern ein sehr, sehr munterndes, sehr positives Gespräch mit dem Chef des Bundeskanzleramtes, in dem wir ihm unsere Beschlusslage vorgetragen haben. Die Beschlüsse wurden vor einer Woche bereits gefasst im Gremium, auch einstimmig gefasst. Das heißt, sie haben auch über alle Berufs- und Interessensgruppen, die im Rat vertreten sind, die Zustimmung gefunden. Und wenn ich dann gestern mitverfolgt habe, was Frau Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron gesagt haben, dann geht das in die gleiche Richtung, dass wir jetzt also einen großen Wiederaufbaufonds auf europäischer Ebene auflegen und ihn verbinden mit dem European Green Deal. Das ist also ein Kernpunkt auch unserer Stellungnahme, dass wir sowohl in Deutschland als auch in Europa miteinander, wir haben den Begriff gewählt, verweben. Die Wiederaufbaukonzepte, die Konjunkturprogramme auf der einen Seite mit dem Klimaschutz, mit den Umweltschutzzielen auf der anderen Seite, dass wir also von vornherein im Miteinander Wirtschaft und Umwelt, Wirtschaft und Arbeitsplätze auf der einen Seite, Klimaschutz und Umweltschutz, Ressourcenschutz auf der anderen Seite Hand in Hand nach vorne entwickeln.
Werner Schnappauf, der Chef des Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung, war das. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wegen der besonders guten Schwarzerdeböden gilt die Ukraine als die Kornkammer Europas. Wenn mit der Erderwärmung ausgerechnet hier sich das Klima für den Ackerbau verschlechtert, dann geht es ans Eingemachte. Doch so könnte es kommen. Die Ukraine erlebt derzeit eine Dürre. Immer mehr Ackerflächen müssen künstlich bewässert werden, solange das noch möglich ist. Über eine Entwicklung, die für die Welternährung noch bedrohlich werden kann, ein Beitrag von Sabine Stör.
Schon im Herbst hatte es zu wenig geregnet, im Winter kaum geschneit und das Frühjahr blieb ebenfalls trocken. Die, wenn auch starken Regenfälle erst im Mai, konnten Flüsse und Stauseen kaum füllen. Die Ukraine leidet sehr unter der Trockenheit. Viele Flüsse führen kaum noch Wasser. Die Folgen beschreibt der Ökologe Andriy Sokolenko im Privatfernsehen. Der fehlende Niederschlag führt dazu, dass sich Flüsse und Seen verflachen und dass das Niveau des Grundwassers sinkt. Das ist eine allgemeine Tendenz, die in den dürregefährdeten Regionen der Ukraine sehr deutlich zu spüren ist. Der größte Fluss des Landes, der Dnjepr, hat jetzt einen so niedrigen Wasserstand, dass man ihn an mehr als 50 Stellen durchwaten kann. Der stellvertretende Leiter der staatlichen Wasserbehörde, Michael Chorev, erklärt im Fernsehen: Im hydrometeorologischen Zentrum hier kann sich niemand an etwas Vergleichbares innerhalb der vergangenen 120 Jahre erinnern. Also, dass es eine ähnliche Herbst-Winter-Periode gab. Die staatliche Wasserbehörde will jetzt vorsorglich den Wasserverbrauch im Land begrenzen. Das betreffe aber nur die Landwirtschaft, versucht der Behördenleiter zu beruhigen. Jeder Nutzer hat sowieso schon eine spezielle Genehmigung für den Verbrauch von Wasser. Für eine bestimmte Zeit wird man jetzt also nur begrenztes Volumen verbrauchen dürfen. Bei der Behörde heißt es, Trinkwasser für die Bevölkerung sei ausreichend vorhanden. Landwirte aber sind alarmiert. Die Zahl der Regionen, in denen Anbau nur noch mit Bewässerung möglich ist, wächst schnell. Die nördliche Ukraine verwandelt sich zum großen Teil jetzt schon in eine Halbwüste. Daher auch die lang anhaltenden Brände im Wald bei Tschernobyl, beobachten Experten. Und Staubstürme in der Region, die dazu führten, dass die Hauptstadt Kiew Mitte April vorübergehend zur schmutzigsten Stadt der Welt wurde. Die Meteorologin Ruslana Wilner, die eine Wetterbeobachtungsstation in der nördlichen Region Volhynien leitet, warnt im Privatfernsehen Ukrainer: Wir sehen, dass die Veränderungen grundlegend werden. Die Pflanzen, die hier typisch waren, wachsen schlecht. Und die Pflanzen, die früher in der Region Cherson im Süden angebaut wurden, werden jetzt auch bei uns angebaut. Auberginen, Wassermelonen. In der südlichen Region Cherson am Schwarzen Meer erwarten die Experten eine Entwicklung zur Wüstenregion. Sie lebt sowieso schon nur von einem Stausee, der jetzt wenig gefüllt ist. Auf der von Russland annektierten Krim soll die Lage ebenfalls bedenklich sein. Weiter westlich am Schwarzen Meer in Odessa, schreibt die russische Zeitung Izvestia, sollen 80% der Ernte bedroht sein.
Sabine Stör berichtete. Wenn sich viele Beschäftigte eines Unternehmens auf einen Schlag mit dem Coronavirus infizieren, dann wirft das ein Schlaglicht auf ihre Arbeits- und Lebensbedingungen. Schlachthöfe stehen deshalb gerade im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wieder einmal, denn auch die Bedingungen, unter denen dort Tiere geschlachtet werden, sorgen immer wieder für Diskussionen. Doch es gibt Alternativen. Kai Rüßberg dazu.
Auf dem Hof Hinnebecke bei Wetter im südlichen Ruhrgebiet steht der Kuhstall gleich neben dem modernen Einfamilienhaus der Landwirte. Iris Reschop muss noch einmal durchzählen, wie viele Tiere sie zurzeit hat.
Also, wir haben 13 Rinder.
6 von ihnen stehen schon in der Nachbarschaft auf der Weide, die übrigen 7 im Stall. Sie bekommen noch Heu vom letzten Jahr, weil das frische Grün der Wiesen nach der Trockenheit noch nicht für alle ausreicht. Iris Reschop kauft ausschließlich weibliche Kälber im Hunsrück ein und zieht sie für ein Jahr groß, bis sie schlachtreif sind.
Das sind Kreuzungsrinder, in denen mal mehr, mal weniger die französische Fleischrinderrasse Charolais steckt. Weil die sollen ja keine Milch geben, sondern da sollen ja schöne große Fleischstücke dran kommen. Die sollen also schön bemuskelt sein. Kreuzungen deshalb, weil reinrassige Tiere zu teuer sind.
Geschlachtet wird in einem Landschlachthof im Bergischen Land, der einige Kilometer entfernt liegt. Bei jeder Schlachtung sind es jeweils 2 Rinder, weil der Hänger und die Kühlung nicht mehr Platz bieten. Dafür hat sie sich einen festen Stamm von Kunden aufgebaut, die vorab bestellen und fest zusagen müssen. Zerlegt wird das Fleisch auf dem eigenen Hof von einem Metzger. Geliefert wird dann eine vorgeschnittene und zusammengestellte Mischung zum Einfrieren. Auswählen kann man ein Viertel, ein Achtel oder ein Sechzehntel vom Rind. Rosinen picken, wie das Bestellen nur der edlen Fleischstücke, ist ausgeschlossen.
Also wir verkaufen ja auch nur komplette Pakete. Man kann bei uns nicht nur ein paar Rouladen und ein Filet kaufen, sondern es wird das ganze Tier verwertet.
Hans-Jürgen Müller hat die artgerechte Haltung allein nicht ausgereicht. Er wollte nicht die Rinder von seinem Hof in der Wetterau in Hessen per Tiertransport erst zum Landschlachter fahren müssen.
Uns war die ganze Zeit in der Tierhaltung ganz wichtig, dass die Tiere stressfrei gehalten werden, dass sie ein möglichst tiergerechtes, also ihrer Art entsprechendes Leben führen können, auf der Weide sind, gut behandelt werden. Und dieses Aufladen und der Transport zum Schlachthof, da haben wir gesehen, dass das ein großer Stress für die Tiere war. Und das wollten wir vermeiden.
Neben dem Tierschutz ging es der Erzeugergemeinschaft, der er sich angeschlossen hatte, auch um die Fleischqualität. Doch in Europa gibt es strenge Vorschriften, die ein Schlachten von Nutztieren praktisch ausschließlich in einem EU-zertifizierten Schlachtbetrieb zulassen.
Schlachtraum ausrüsten ist aufwendig. Sie brauchen einen relativ großen Raum, der eine bestimmte Höhe haben muss. Sie müssen einen Kühlraum haben, brauchen Maschinen. Also wir hätten sicherlich 100.000 Euro investieren müssen.
So gründete er mit Kollegen das Projekt Extrawurst. In langen Verhandlungen mit dem Veterinäramt wurde ein Schlachtanhänger und ein Fixierstand entwickelt. Das Rind wird so im gewohnten Umfeld auf dem Hof mit Bolzenschuss betäubt, in den Hänger gezogen und zum Ausbluten und Ausnehmen in den Schlachtbetrieb gefahren.
Wir sind jetzt den Weg gegangen in unserem Projekt, dass wir diesen Schlachtprozess in 2 Teile zerlegt haben, in Betäuben und Entbluten. Das eigentliche Töten des Tieres und der zweite Teil findet dann bei einem Metzger statt, der schon entsprechend ausgerüstet ist. Und dadurch haben wir dem Tier das Verladen und den Transport erspart.
Doch ein Projekt wie Extrawurst kann sich nur in einer Nische halten. Das Fleisch ist auch teurer als günstige Sonderangebote im Supermarkt. Zurzeit experimentieren etwa 10 Projekte mit mobilen Schlachtanlagen in Deutschland, so der Verband der Betriebe mit handwerklicher Fleischverarbeitung. Er schätzt aber, dass es in Deutschland mehrere tausend Landwirte gibt, die den Tieren den Stress beim Transport und vor allem beim Ausladen im Schlachthof ersparen wollen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Diebstahl, Erpressung, Rufmord. Die Liste der Straftaten, die im Internet begangen werden können, ist lang. Und der mögliche Schaden ist beträchtlich und damit auch der Wunsch, eine Versicherung gegen solche unheimlichen Bedrohungen abzuschließen. Angebote für Cyberversicherungen gibt es durchaus und die Stiftung Warentest hat sie unter die Lupe genommen. Was empfehlenswert ist und was Sie beachten sollten, der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Cyberversicherungen sind noch nicht lange auf dem Markt, weshalb es bislang auch keinen einheitlichen Standardschutz gegen die vielfältigen Risiken oder Gefahren bei der Internetnutzung gibt. Je nach Anbieter unterscheiden sich somit auch die Policen. Ein Schwerpunkt der Untersuchung lag beispielsweise beim Schutz vor den Folgen von Mobbing im Internet. Warentester Holger Rode.
Cybermobbing ist ja ein Bereich, der in den letzten Jahren zugenommen hat, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn man Opfer geworden ist, dann hat man meistens so ein bisschen ein Gefühl von Hilflosigkeit und weiß nicht weiter. Da bieten eben Cyberversicherungen so einen Anlaufpunkt für erstmal psychologische Beratung, juristische Beratung.
19 Cyberversicherungspolicen wurden untersucht. Diese Hilfeleistungen beim digitalen Mobbing bieten fast alle. Relativ oft abgesichert sind auch Kosten, die für eine notwendige Datenrettung oder durch Schäden beim Internethandel entstehen können. Die meisten Cyberversicherungen bieten zudem Webscreening und das Löschen von Inhalten an. Durchsucht wird auch das Darknet, denn gerade dort handeln Kriminelle regelrecht mit dem Netz erbeuteten oder erschlichenen sensiblen Daten. Die Versicherer arbeiten hier mit privaten Löschdiensten zusammen.
Da geht es um Identitätsdaten und Texte und Bilder, die möglicherweise nicht so vorteilhaft für einen sind, die dann erstmal aufgespürt werden und dann auch gelöscht werden.
Das Grundgerüst der Cyberversicherungen umfasst somit typische Risiken des digitalen Alltags. Allerdings, so Warentester Holger Rode, sind die Policen oft Kombiprodukte aus verschiedenen Sparten. So gibt es beispielsweise Policen mit oder ohne Rechtsschutz. Das heißt, wer hier schon privat abgesichert ist, braucht diesen Baustein nicht. Und manche Haftpflichtversicherung etwa kommt auch für Schäden auf, die durch das unbeabsichtigte Versenden von infizierten E-Mails entstehen können. Vor Abschluss eines Vertrages sollten Verbraucher deshalb individuell prüfen, welche Versicherungsbausteine sie wirklich benötigen.
Wenn man jetzt sagt, ich brauche eine Versicherung, die mir hilft im Notfall, eine Stelle, eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann, wenn irgendetwas ist und die dann auch noch Rechtsschutz beinhaltet, weil ich keinen Rechtsschutz habe, da ist die ARAG mit ihrem Komforttarif eine Empfehlung. Wenn jemand eine Rechtsschutzversicherung schon hat, dann braucht er nicht so einen umfänglichen Tarif wählen. Dann würde zum Beispiel der Tarif der Inter gut passen. Der ist einigermaßen günstig, kostet um die 50 Euro und bietet Serviceleistungen, aber keinen Rechtsschutz dazu.
Der umfangreichere ARAG-Tarif kostet für Familien rund 150 Euro Jahresbetrag. Fazit der Stiftung Warentest: Je nach vorhandenem Versicherungsschutz braucht nicht jeder eine spezielle Cyberpolice. Doch ganz gleich, ob mit oder ohne, Nutzer sollten stets mit einem Mindestmaß an Vorsicht online unterwegs sein, so Holger Rode.
Also Updates durchführen und zwar zeitnah. Man muss auch Firewall- und Virenschutzprogramme installiert haben und auch diese aktuell halten. Man sollte auch mit persönlichen Daten zurückhaltend sein im Internet. Man sollte auch nicht Mail-Anhänge einfach so öffnen von unbekannten Absendern. Also das steht auch in den Bedingungen drin, dass man das nicht tun soll.
Weshalb bei den Cyberpolicen stets auch ein Blick in die Versicherungsbedingungen notwendig ist. Denn dort steht, was man beachten muss, wenn man die Kostenübernahme im Schadensfall nicht riskieren will.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich kommen hier in Deutschlandfunk die Informationen am Mittag mit Dirk Müller. Und darin geht es unter anderem um den 500 Milliarden Euro Fonds zum Ausweg aus der Krise.